Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Willkommen zu einer neuen Episode von Biz and Beyond. Heute mal ganz anders, kein Gast, aber dafür ein direkter, ungebremster Austausch zwischen Sandra und mir. Wir sprechen über das gerade, was wirklich zählt im Moment, die wirtschaftliche Lage in Deutschland, in den USA. Feinjustierung also ohne Filter. Sandra, grüß dich, wo bist du gerade?
Ich bin in Manhattan.
Ich bin in Köln. Gestern war hier Weihnachtsmarkt angesagt. Warst du auch schon mal?
Ja, ich war hier auf dem Weihnachtsmarkt. Ich hatte diese Woche gestern die dritte Weihnachtsfeier. Also Weihnachten wird hier sehr stark zelebriert. Nicht nur von den Touristen, sondern auch von den Einheimischen.
Okay, man hört es kaum, aber das, ich hoffe, du hast das genossen. Aber sag mal, wir wollen ja zurückgucken, wie die aktuelle Lage, wie wir die so wahrnehmen, wie die so aktuell ist. Und dieser Tage nehmen die ja Warnungen, was den ja Absturz oder die Flaute der deutschen Wirtschaft angeht, die nehmen immer lautere Töne an. Der BDI hat zuletzt gewarnt vor einer Deindustrialisierung des Landes, dass Deutschland quasi nach unten durchrauscht, die wirtschaftliche Entwicklung quasi dauerhaft möglicherweise Schaden nimmt, es erstmal nicht mehr so aufwärts geht, wie man das lange erhofft hatte. Wie nimmst du das wahr mit dem Blick von Amerika Richtung Europa, Richtung Deutschland?
Ja, es ist sehr besorgniserregend. Vor allen Dingen finde ich, ist das Mindset besorgniserregend. Wir wissen, dass gerade die Deutschen bekannt sind für Pessimismus. Und sicherlich gibt es sehr begründete Annahmen oder Sorgen, was die Wirtschaft betrifft. Vieles, was falsch gelaufen ist, vieles, was auch schwer zu korrigieren ist. Allerdings, und das habe ich Anfang des Jahres schon in Davos gesagt, es ist eine absolute Notsituation. Ich habe damals nicht verstanden, warum die CEOs, die europäischen und die amerikanischen, so extrem optimistisch waren im Hinblick auf Donald Trump. Ich denke, für Europa und damit Deutschland als führende Wirtschaftsmacht besteht keine Alternative, als aus diesem Loch sich herauszuarbeiten. Steve Schwarzman hat mal zu mir gesagt, als Lebensweisheit, das ist der Gründer von Blackstone, no alternative, no problem. Und ja, auch selbst wenn die Lage schlecht ist, es braucht jetzt die politische Führung, es braucht das Dahinterstellen der Wirtschaftsführer und auch der Bevölkerung. Aber die Uhr läuft, also Deutschland und Europa müssen sich beeilen.
Ja, aber ich meine, Donald Trump, der macht wahrscheinlich wirklich vieles nicht so, wie es uns gefällt und wie es vielleicht bislang der Fall war. Aber die wirtschaftliche Schwäche komplett auf Donald Trump zu schieben, ist auch ein bisschen kurz gegriffen, oder? Es gibt ja größere Probleme. Also es gibt Managementfehler, es gibt China, es gibt dieses Aufspalten der Globalisierung. Das liegt ja nicht nur an Donald Trump. Also in Amerika reiben die sich doch die Hände. Die Börsenkurse laufen ganz gut. Und es gibt reihenweise deutsche Unternehmen, die sagen, wir bauen unsere Produktion in den USA auf oder weiter auf oder aus. Also Donald Trump ist jetzt nicht so das Schreckgespenst, wie das in Davos hat den Anschein gemacht hat.
Also wie gesagt, ich habe in Davos eher positive Töne vernommen, zu meiner Verwunderung. Aber natürlich ist Donald Trump für den Niedergang der Wirtschaft hier verantwortlich. Er hat eine Wirtschaft übernommen, die top lief, die war auf Autopilot. Ist sehr ähnlich wie in seinem Privatleben. Er hat ein Erbe von über 400 Millionen Dollar angetreten. Er hätte das nur anlegen müssen, dann hätte das top performt, während er 6 Pleiten hingelegt hat in seinem Geschäftsleben. Und so ist es mit den USA auch. Er hätte gar nicht viel machen müssen, dann wäre das weitergelaufen. Und was den Effekt hier in der Wirtschaft, das alles, was schiefläuft, ein bisschen verdeckt, ist die Tatsache, dass wir eine K-shaped Economy haben, also die aussieht wie ein K. Für die einen Teil der Bevölkerung verläuft die Kurve nach oben und für den größten Teil nach unten. Die, denen es gut geht, die investiert sind, die denen geht's blendend, denen geht's besser als vorher, auch durch die Steuervorteile, die Regulierung und alle möglichen anderen Dinge, die die Trump-Administration losgetreten hat. Aber die, die nicht dazugehören, und das ist der Großteil der Bevölkerung, die leben von Gehaltscheck zu Gehaltscheck und die können die hohen Preise kaum noch stemmen.
In Deutschland ist das doch nicht anders. Die Schere zwischen Arm und Reich, die spaltet sich doch immer weiter auseinander.
Ich kann es jetzt nicht im direkten Vergleich sagen, aber was ich sagen kann, ist, wenn du jetzt hier zu Besuch kommen würdest und du, dir würde erstmal, in Manhattan ist natürlich ein Sonderfall, aber dir würde gar nichts auffallen. Wenn du mit CEOs und anderen Leuten, die Einfluss haben, sprechen würdest, die würden sich nicht viel anmerken lassen, die würden vielleicht mal eine Andeutung hier und da machen. Aber wenn du dann abends bei einem Glas Wein oder ich hier mit, wenn ich mit den Leuten auch befreundet bin, wenn die dann sagen, was sie wirklich denken, dann herrscht die blanke Panik, weil Donald Trump ist absolut unberechenbar, zieht jeden Tag eine neue Katastrophe aus seinem Hut. Also kürzlich war es das H-1B-Visum, dass hier CEOs sich fragen, wie kriege ich meine Leute noch hier rein? Alles Mögliche. Es sind bei einem Hyundai-Werk, also das südkoreanische, was Milliarden investiert hat, um hier eine Batteriefabrik aufzubauen, sind die 400 Leute, die legal hier waren, die die Fabrik fertigstellen sollten, die Leute anlernen sollten, sind die eingesperrt worden, in Ketten abgeführt. Das war ein riesenpolitischer Eklat. Also man weiß nicht, was kommt. Alles, was nicht weiß amerikanisch ist, wird schlecht behandelt. Ja, für die meisten läuft es noch. Ach, und ich habe auch mit einem deutschen hochstehenden Persönlichkeit gesprochen, die hier war, von einem deutschen Unternehmen, die gesagt hat, wir machen gar kein großes Lobbying. Wir versuchen im Wesentlichen vom Radar zu bleiben, dieser Administration.
Aber wenn du doch die wirtschaftliche, das ist ganz schlimm, was du erzählst, aber wenn du doch die wirtschaftliche Entwicklung in den USA ansiehst, weißt du, die reden, die machen doch was. Deregulierung. Wir reden nur drüber. Aber in den USA passiert's doch. Also da werden doch viele Regeln gelockert und viele Unternehmen haben's leichter. Also ich hatte jetzt dieser Tage ein Interview mit dem Aurubis-Chef, also dieser großen Kupferschmiede. So, die haben jetzt ein Werk in den USA und der freut sich über günstige Energiepreise, über schnelle Genehmigungsverfahren und so. Das beklagen wir doch in Deutschland jeden Tag. Also ganz so schlimm aus Wirtschaftssicht läuft's doch nicht.
Ja, für viele Unternehmen läuft es gut. Natürlich mit der Deregulierung, das ist ein Punkt, aber das ist hier das andere Extrem. Wir sehen die Abschaffung jeglicher Vorschriften, ob es Verbraucherschutzvorschriften sind, Tierschutzvorschriften, KI-Vorschriften sollen praktisch gänzlich abgeschafft werden, sodass die Tech-Industrie alles machen kann, was sie will, soll auf Bundesebene verlagert werden, dass die einzelnen Bundesstaaten nichts mehr dazu sagen können. Also klar, aus der Sicht von Unternehmen ist das natürlich erstmal toll. Die können ihre Profite steigern, wenn sie sich nicht mehr um Umweltvorschriften kümmern müssen, wenn sie Flüsse verseuchen dürfen, wenn sie Mikroplastik und Chemikalien einfach raushauen dürfen, wenn sie Datenzentren überall errichten können und das Wasser nehmen können und die Kosten umgelegt werden auf die Bevölkerung. Aber das ist eben diese K-Shape-Economy. Für die ist das gut. Im Endeffekt, längerfristig, glaube ich, ist es nicht gut. Für ausländische Unternehmen ist die Frage, werden die dann irgendwann schlechter behandelt, diskriminiert, worüber die CEOs sich Sorgen machen und auch weswegen sie Angst haben, Donald Trump zu kritisieren, ist, dass sie auf sein Radar kommen und abgestraft werden. Und wir haben es auch in der Tech-Industrie schon gesehen, wer näher an Donald Trump dran ist, wie Elon Musk, der dann sich platziert hat in der Regierung, der konnte, also das war der Extremfall, der konnte seine Konkurrenten benachteiligen, sich selber Regierungsaufträge zuschanzen. Und wenn man ausländisches Unternehmen ist, hat man im Zweifel weniger Schutz. Man ist nicht so nah dran. Wenn ein Konkurrent sagt, guck mal, dieses deutsche Autounternehmen, das tritt mir hier zu nahe mit dem, was sie produzieren, erlass mal eine Sondersteuer oder spezielle Vorschriften oder schick da mal die ICE Immigration Polizei vorbei. Das sind so Sachen, die erscheinen abwegig und extrem, aber wir sehen ja, dass sie in Teilen passieren. Das ist ein Risiko und das hält Investitionen zurück. Werden einzelne Unternehmen auch aus Deutschland auch mit Zöllen und allem Pipapo, die ja sie auch zum Teil hier haben, wenn sie hier produzieren, weil sie Bestandteile brauchen, die aus dem Ausland hier reinkommen, werden die trotzdem gut performen? Ja, natürlich. Also für Investoren ist das Ding, früher war Amerika ein Selbstläufer. Man hat investiert und es hat gefluppt. Heute muss man wesentlich genauer hingucken und viel gründlichere Analysen betreiben, auch im Hinblick auf Faktoren, die man vorher nicht so beachtet hat, mit wem steht Donald Trump sich gut, mit wem nicht, um Investitionsentscheidungen zu treffen. Und man muss sich natürlich besser absichern auch.
Aber jetzt ist sich jeder selbst der Nächste. Und das ist ganz furchtbar, was du da so berichtest und wie deine Wahrnehmung ist. Aber wenn wir die Strukturschwäche der deutschen Wirtschaft sehen, sind wir uns einig, liegt das nicht nur an Donald Trump. Also kann man doch so sagen, oder?
Ja, das steht definitiv fest. Und was das eine Extrem hier in den USA ist, ist das andere in Deutschland. Wenn Brücken oder wichtige Dinge nicht gebaut werden wegen einer Tierschutzart, dann muss man vielleicht doch die Abwägung treffen, weil die Gefahr ist ja, wenn ein solch, ich sag jetzt mal grob politisch korrekter, woker Kurs gefahren wird, dann ist das schön für die Tierart. Aber wenn das Ganze ins Gegenteil kippt, politisch, und die Leute aus wirtschaftlicher Not dann eine extreme Partei wählen, dann gibt es nachher, wie wir hier sehen können, überhaupt keinen Tierschutz mehr. Also ich spreche jetzt speziell für was Nutzvieh betrifft.
Also ja, teile ich, aber trotzdem gibt es ja viele Unternehmen, Automobilunternehmen, jetzt Aerobis, andere, die gehen in die USA und bauen dort Produktionskapazitäten auf oder deutlich aus. Ist das trotz Trump der Fall oder weil er da ist? Wie siehst denn du das?
Trotz, weil die besten Bedingungen hatte ja Joe Biden geschaffen mit dem Inflation Reduction Act. Da gab es Zuschüsse und im Grunde genommen war ja das, was nochmal so richtig Feuer unter die Wirtschaft gebracht hat. Donald Trump hat das übernommen. Wenn er jetzt noch mehr dereguliert, dann ist das natürlich ein Vorteil. Aber er hat auch Dinge wie ein Windprojekt, was zu 90%, glaube ich, fertiggestellt war, wollte er kippen. Weil er Windmühlen nicht mag. Und das ist dann aber in letzter Instanz aufgehoben worden. Aber wir wissen, dass der Supreme Court auf seiner Seite ist. Darauf kann man sich nicht mehr verlassen. Und wer weiß, wie eben morgen das Gemüt steht. Vielleicht hat er dann irgendwas gegen eine andere Industrie. Aber wie gesagt, natürlich, es kommt auf den Einzelfall an. Es ist ein wichtiger, großer Markt hier. Es ist nur wichtig, dass man diese Risiken, die ja völlig neu sind, viel extremer als in der ersten Administration, kann man gar nicht vergleichen, dass man die auf dem Radar hat und dass man weiß, was auf einen zukommt. Das tun die deutschen Firmen natürlich. Und viele investieren, trotzdem machen hier weiter in diesem Bewusstsein. Ich kann aber auch sagen, dass ich mit Leuten gesprochen habe, die gesagt haben, ja, wir machen, also deutsche Investoren, deutsche CEOs, wir machen weiter wie bisher, wir ändern unseren Kurs nicht, aber mit weiteren Investitionen, die wir ansonsten gemacht hätten, damit halten wir uns jetzt erstmal zurück.
Jetzt hat der Trump immer noch viel Rückhalt in der Bevölkerung. Glaubst du, dass das weiter bröckelt oder dass das zurückgeht? Und wie siehst du das eigentlich? Also, weil wir haben alle Freunde in den USA, wir haben dort studiert. Das ist doch, ja, es ist ja immer schwer vorstellbar, wenn Donald Trump so rigoros vorgeht, so wie du es gerade beschrieben hast, denkt man ja immer, okay, die Leute müssten sich ihm ja entgegenstellen. Wie ist denn da gerade die Stimmung?
Seine Abstimmungswerte sind drastisch gefallen. Das liegt vor allen Dingen an den Preisen hier. Das Leben ist für viele Leute nicht mehr finanzierbar. Die kaufen jetzt ihre Lebensmittel sogar auf Kredit, buy now, pay later, was besonders hohe Zinsen hat, und fallen damit immer mehr in die Verschuldung. Auch viele Dinge, die sie eigentlich gut fanden ursprünglich, wie zum Beispiel das Vorgehen gegen illegal Immigrierte, das ist jetzt so extrem geworden, dass jetzt überall Maskierte rumlaufen, die nicht ausgewiesen sind. Das können Verbrecher sein, ist auch schon vorgekommen. Frauen in Autos ziehen, Leute verfolgen, absolut brutal vorgehen. Veteranen, die als Siebenjährige hergekommen sind, aus dem Land schmeißen. Das sind so Sachen, nach dem Motto, naja, so hatten wir uns das auch nicht vorgestellt, auch dass die Einschläge langsam näher kommen, dass alle Leute jemanden kennen, der deportiert ist, dessen Business aufgrund der Zölle pleite gegangen ist. Das sind alles Dinge, die den Nachhalt in der Bevölkerung bröckeln lassen. Und dann das Wichtige ist natürlich, was machen die Demokraten? Der Widerstand ist relativ schwach. Das hat verschiedene Gründe. Einmal sind die Leute so beschäftigt hier. Das ist ein ziemlicher Überlebenskampf, hier zu leben. Amerika ist ganz toll, aber das Leben ist von der, Europäer würden sagen, Lebensqualität härter. Man muss mehr strampeln, insbesondere wenn man Kinder hat. Wegen der Ausbildung ist alles wahnsinnig teuer. Die haben einfach keine Bandbreite, sich dagegen aufzulehnen durch Demonstrationen, was auch immer. Viele haben mittlerweile auch Angst. Und dann gibt es einen Teil der Bevölkerung, der einfach zu uninformiert ist. Es gibt gerade eine Erhebung von einem konservativen Think Tank, wonach, ich habe die Prozentzahlen nicht auf dem Schirm, aber das war alles so knapp unter 50%, die glauben, die Mondlandung war gefaked oder 9/11 war ein Inside-Job. Die glauben, Donald Trump war die Wahl gestohlen worden. Also Missinformation. Wichtig ist auch noch der interne Kampf innerhalb der Republikanischen Partei. Da sehen wir jetzt immer mehr Republikaner, die in verfrühten Ruhestand gehen, weil sie keine Lust mehr haben auf das absolute Drama, was hinter den Kulissen stattfindet. Sie haben keine andere Wahl, als Donald Trump in allem zu folgen. Sonst werden sie so unter Druck gesetzt, eingeschüchtert, dass sie sich zurückziehen. Da wird sicherlich noch einiges auf Donald Trump und auf uns zukommen. Und dann ist die Frage, was passiert bei den nächsten Wahlen? Wird es da kippen? Da bin ich sehr zweifelhaft.
Aber die Wirtschaft wird ja weiterlaufen müssen, weil sonst verliert er ja noch mehr Rückhalt und er entzaubert sich selbst. Also irgendwie läuft das Ding doch, oder nicht?
Naja, das ist die Frage, was ist das Endgame von Donald Trump? Was ist das Endgame der Tech-Titanen? Und mittlerweile, man kann sich des Eindrucks nicht verwehren, dass sie möglicherweise bewusst alles vor die Wand fahren lassen wollen.
Was meinst du damit?
Keine Ahnung genau, aber dass sie einen Crash billigend in Kauf nehmen, weil sonst anders ist es kaum zu erklären. Auch die Zölle, die Dinge werden immer teurer. Wir haben jetzt gesehen, dass die Jobverluste insbesondere bei kleinen und mittleren Firmen drastisch gestiegen sind, weil war doch klar, wenn über Nacht auf Importe aus China ein Zoll von 145% kommt und ein kleiner oder mittlerer Unternehmer hat Ware bestellt für 100.000. Und jetzt muss der auf einmal zu den 100.000 145.000 noch obendrauf zahlen. Wo soll der das Geld hernehmen? Das hat er nicht budgetiert, da kriegt er keinen Kredit für, beziehungsweise kann er gar nicht bezahlen. Da sind schon viele pleite gegangen, was gar nicht in den großen Zeitschriften erschienen ist. Da musste man Lokalzeitschriften lesen oder Social Media schauen. Und jetzt sagen Howard Lutnick und Scott Bessent, die Zölle haben überhaupt nichts zu tun mit den hohen Preisen. Und die werden wir nicht zurücknehmen. Und wenn der Supreme Court die kippt, dann werden wir die auf andere Rechtsgrundlagen stellen. Und das Geld zahlen wir auch nicht zurück, weil das haben wir gar nicht mehr. Das ist ein Beispiel dafür, das kann die Wirtschaft nur in die Knie zwingen.
Naja, aber auch in Deutschland steigt die Zahl der Insolvenzen bei Unternehmen an. Und auch hier gibt es immer mehr Arbeitsplatzabbau. Wir haben keinen Donald Trump und so richtig rund läuft es trotzdem nicht.
In Deutschland sind es strukturelle Probleme und eine gewisse Führungsschwäche und natürlich auch dort die politische Zerriebenheit zwischen den verschiedenen Lagern. Es ist ja schwer, zu einem Konsens zu kommen und für Führungen sich durchzusetzen. Deutschland hat einfach auch verspätet gehandelt. Aber wenn Deutschland eine ähnliche Führung bekommen würde wie Donald Trump, dann würde die hat jetzt das Playbook gesehen, die weiß, wie man vorgehen muss. Die internationale Infrastruktur, dafür steht auch schon. Ich glaube, dann stünden für Deutschland noch ganz andere Zeiten bevor.
Was meinst du damit?
Ich denke, dass wenn zum Beispiel die AfD drankommen würde, dass sie wirtschaftstechnisch ähnlich vorgehen würde wie Donald Trump oder Orban oder Putin. Und wohin das wirtschaftlich führt, das sehen wir an den Ergebnissen.
Kommen die USA mit Krisen vielleicht einfach besser klar als wir hier in Europa? Haben die ein anderes Mindset oder ist das schuldenfinanzierter Optimismus?
Ein bisschen von beidem. Und als stärkste Wirtschaftskraft der Welt hatte Donald Trump einen Front, was lange hält. Also das ist sehr schwer kaputt zu machen, selbst willentlich. Das fliegt auf Autopilot noch eine Weile weiter, aber das ist natürlich nicht unendlich, diese Kraft, die hinter den USA stehen, und die Schulden werden irgendwann auch zu einem Problem werden. Donald Trump hat ja schon mehrfach gesagt, warum zahlen wir die Schulden überhaupt zurück? Wir geben denen vielleicht ein bisschen Krypto. Das ist eine Alternative, die sich auch Investoren hier nicht ausmalen mögen, was passieren würde. Das ist so extrem, es würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Aber wir dürfen ja auch nie aus dem Blickwinkel verlieren, die Tech-Elite, die jetzt an den Schalthebeln der Macht sitzen, nicht nur Elon Musk, sondern auch Peter Thiel, der J.D. Vance finanziert hat, oder Sachs, der auch ein Südafrikaner, der ein Silicon Valley Milliardär und Investor ist, der jetzt der Krypto-Zar ist. Wir wissen, dass sie nichts dagegen haben, den Dollar zu schwächen, weil sie Krypto einsetzen wollen. Wir wissen nicht, dass was Endgame ist, aber wir müssen alle Variationen auf dem Schirm haben.
Ja, aber es fließt Kapital ja auch immer dorthin, wo die Zukunft erzählt wird. Und Kapital fließt immer noch in die USA. Also können die doch gut Zukunft erzählen, oder nicht?
Ja, das kann keiner besser als die Amerikaner, insbesondere die in der Finanzwelt. Aber es war interessant zu sehen, dass in Davos waren alle Larry Fink, Steve Schwarzman, die ganzen amerikanischen CEOs waren total optimistisch, was Amerika betraf, und gucken so ein bisschen mitleidig auf Europa runter. So, und dann 2-3 Monate später, als Donald Trump anfing, das Chaos hier zu entfachen, auf einmal sagten Larry Fink, Steve Schwarzman und viele andere, Europa hat so eine goldene Zukunft, wir werden dort Milliarden investieren. Mittlerweile hat sich's ein bisschen ausgeglichen. Ich glaube, die Leute haben die Risiken auf dem Schirm und diversifizieren sich. Und man kann Amerika natürlich nicht komplett abschreiben. Mit Blick auf Donald Trump muss auch ich mich ermahnen, sich aus dem linearen Denken zu lösen und zu sagen, es kann auch wieder irgendwas passieren, was die Republikaner erschüttert, was Donald Trump aus dem Rennen wirft. Da muss man weiterdenken, was passiert dann? Dann kommt die Tech-Elite dran. Also nichts ist in Stein gemeißelt. Natürlich bleiben die USA oder bietet gute Investitionsmöglichkeiten, die nicht von der Hand zu weisen sind, die auch unter Donald Trump weiterlaufen werden.
Da sind wir uns doch schon mal einig. Aber wenn du Sportsman ansprichst und die anderen, das war doch, also die entzaubern sich doch auch so ein bisschen selbst. Ich meine, da gab es doch dieses Interview in Davos auf der Bühne, wo dann Sportsman und die anderen Banker saßen und hatten dann Donald Trump interviewt, haben ihm bestellte, vorabgecheckte, brav formulierte Fragen gestellt, wie so Schulbuben. Also die nimmt man doch nicht ernst. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass man so eine Frage und auch so eine Antwort, dann so einen Dialog für bare Münze nimmt. Das ist doch ein Schauspiel. Da guckt doch jeder durch.
Ja, aber sie haben ja Geld committed für Europa. Das kann Donald Trump nicht gefallen haben. Ich glaube, das war eine Message, vor allen Dingen für Investoren, dass sie sich diversifizieren, dass sie sich breiter aufstellen. Und sie haben das auch als Notwendigkeit gesehen. Das haben sie Donald Trump vielleicht nicht erzählt.
Aber wenn doch ein amerikanisches Unternehmen ein europäisches, ein deutsches übernimmt, dann bauen die doch die Macht aus. Da kann doch Donald Trump nichts dagegen haben. Ist ja besser als umgekehrt. Also aus seiner Sicht, oder nicht?
Naja, er möchte ja, dass die hier investieren, dass sie hier ihr Geld ausgeben, dass wir uns isolieren. Aber das zum Beispiel hat ja auch überhaupt nicht funktioniert. In den letzten 9 Monaten konsistent ist die Industrieproduktion in den USA zurückgegangen. Das heißt, das Gegenteil von dem, was Donald Trump mit seinen Zöllen erreichen wollte, ist eingetreten, funktioniert nicht. Also ich glaube, die Finanztitanen müssen vorsichtig sein, wie sie da operieren. Aber ihnen bleibt gar nichts übrig, als weiter zu streuen, denn auch in Europa wird es gute Investitionsmöglichkeiten geben.
Was hast du denn für Beispiele für so ein Innovationsklima, was viele immer wieder loben, oder diese immer noch vorhandene Zukunftsfähigkeit, was die USA betrifft?
Konkrete Beispiele, da bietet sich immer das Silicon Valley an, wobei ich da mit großer Sorge betrachte, diese Monopolisierung, dass die existierenden Unternehmen wie Palantir und so weiter immer größer werden und Newcomer gar keine Bandbreite haben, da reinzukommen. Es ist ja auch so, Peter Thiel hat 2 Statements gesagt, die, ich finde, ein gutes Bild abgeben. Einmal, da hat er auch einen Aufsatz drüber geschrieben, Wall Street Journal, Wettbewerb ist für Verlierer. und Demokratie und Freiheit passen nicht zusammen. Und diese beiden Statements sind sehr besorgniserregend. Wenn man sich anguckt, wie die reden, nicht unbedingt Peter Thiel, aber der hat jetzt sein Sprachrohr, J.D. Vance, aber Alex Karp von Palantir, die können Begeisterung auslösen. Die haben das Narrativ. Die wissen, wie man Showbiz macht. Das ist die größte Stärke der Amerikaner und die größte Schwäche der Deutschen zum Beispiel, dass sie dazu tendieren, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen, zu bescheiden sind.
Wie meinst du das? Woran merkst du das?
Die Deutschen sind sehr in der Wirklichkeit verhaftet. Als ich hierher gekommen bin, habe ich gedacht, oh, die Deutschen sind so trocken, so langweilig. Die Amerikaner, die sind so sparkly, so charismatisch. Die haben tolle Visionen. Jetzt, Jahrzehnte später, sage ich, die Deutschen, die sind so bodenständig, so verlässlich, die Amerikaner, da ist so viel heiße Luft dahinter. Aber die Deutschen, die haben Substanz, da kann man drauf bauen, was die sagen. Das ist im Silicon Valley natürlich extrem, diese fließende Linie zwischen Übertreibung und Lüge. Da sind ja auch einige Leute im Knast gelandet.
Ja, so Fälle hast du hier auch, ne? Also wo einer so ein bisschen sein Business überpoliert und dann ist nichts dahinter. Das haben wir ja gesehen, neuer Markt und Co.
Ja, aber von der Größenordnung ist es und von der Mentalität viel geringer als hier. Du hast eben erzählt, dass die Stimmung in Deutschland so schlecht ist, dass die Eigenwahrnehmung sehr negativ ist. Wie bewertest du die Lage und was denkst du, was gemacht werden sollte, um das Ruder rumzudrehen? Geht das überhaupt noch?
Na, vielleicht fehlt uns so ein bisschen dieser amerikanische Spirit, von dem du so erzählst. Schwärmen kann man ja nicht sagen vor dem Hintergrund der anderen Ereignisse. Aber es ist schon so, dass ich glaube, das weiß ich nicht, wie du es wahrnimmst. Du triffst ja manche Deutsche auch in den Staaten, die da mal zu Besuch sind, Unternehmer. Aber ich finde schon, dass Friedrich Merz an Rückhalt verliert. Also ich meine, der hat jetzt wirklich keine guten Zustimmungswerte. Also es war noch nie so viele Menschen unzufrieden mit der Arbeit des Bundeskanzlers, als das momentan der Fall ist. Unternehmen sagen reihenweise, dass sie prüfen, Investitionen im Ausland zu tätigen, nicht mehr hier in Deutschland, auch in den USA. Also die Stimmung ist gerade anders, alles andere als gut. Und deshalb, wir sind ja jetzt so um Jahreswechsel macht man sich ja immer so Gedanken, wie läuft das nächste Jahr, was muss passieren? Ich meine, diese ganzen Baustellen sind ja beschrieben, Bürokratie, hohe Arbeitskosten, ungeklärte Rentenproblematik, so diese Inflation, die immer noch die lange Zeit sehr hoch war, die hohen Preise, die Konsumzurückhaltung, das ist schon so eine Mixtur. Wenn man sich da reindenkt, da braucht man schon, weiß ich nicht, wie viel Liter Glühwein, um da mal wieder so ein bisschen rauszukommen. Also das ist keine leichte Situation. Aber jetzt die Hände, also jetzt irgendwie so völlig abzuwinken und zu sagen, geht sowieso alles den Bach runter, ist ja keine Alternative. Also es zieht hoffentlich mal wieder an. Momentan sieht man es halt nur nicht, weil die Politik sich so irgendwie, die Parteien beschäftigen sich gefühlt mehr mit sich selbst. Weiß ja nicht, wie du das wahrnimmst, aber momentan gibt es hier wenig Politiker, wo man sagt, ja, das ist jetzt ein Hoffnungsträger und der bringt uns jetzt voran.
Was müsste denn passieren, um das Ruder rumzureißen?
Ja, es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie das Ganze wirkt. Und ich glaube, bei diesen Herausforderungen, die wir haben, und das ist halt nicht nur Donald Trump und die Investitionslust in die USA zu gehen, sondern es ist halt auch China. Ich meine, wenn China nach Amerika keine Stähle mehr liefert und damit den europäischen Markt schwemmt, beispielsweise, dann sind hier Dumpingkonditionen im Markt, zu denen deutsche Stahlproduzenten, also wo es gar keinen Sinn macht, da irgendwie drüber nachzudenken.
Ja, aber was muss denn passieren?
Naja, man müsste halt schon die ganzen Themen, die immer wieder benannt sind, niedrige Steuern, niedrige Arbeitskosten, niedrige Energiepreise, niedrigere Bürokratieaufwendungen, das muss halt mal angegangen werden. Also man redet ja immer nur davon, ne? Hast ja mitgekriegt, Herbst der Reformen, und dann sagte man ja, welcher Herbst ist denn gemeint? Im Sommer diese Agenda Made for Germany, wo man wo man sich gefeiert hat, diese vielen Milliarden. Und wenn du dann rumfragst und sagst, was glauben Sie denn, welche Energien, welche Industrien und welche Branchen haben denn in Deutschland das Potenzial, wirklich da voranzugehen und auch weltweit erfolgreich zu sein? Da wird's dann halt dünn. Also weil SAP läuft super gut beispielsweise, hohe Marktkapitalisierung, und trotzdem erklären natürlich amerikanische Tech-Riesen jeden Tag aufs Neue, wie es funktioniert. Also Autoindustrie müssen wir nicht drüber reden, über die Herausforderungen. Also das ist schon eine Mixtur, die nicht nur auf politische Rahmenbedingungen zu schieben ist, aber das verstärkt es natürlich. Also man kann es ja auch nicht nur auf die Politik schieben. Weißt du? Also mach mal leichtfertig, dass wir sagen, oh, der Trump oder China oder die Rahmenbedingungen. Ja, es ist eine Mixtur von allen.
Ja, das stimmt wohl. Du bist ja bekannt als der CEO-Flüsterer. Kannst du uns eine Sache verraten, die dir gesagt wurde, anonym, die du nicht berichtet hast, wo du gedacht hast, oh, da muss ich mit den Ohren schlackern?
Wenn man mir was anvertraut, dann bin ich ja sehr diskret. Aber ich kann dir aus Stimmungen, manche, mit denen ich in den letzten Wochen sprach, die wirklich drauf gesetzt haben, dass die Union und dass Friedrich Merz hier die Wirtschaft boostet und die Wirtschaft deutlich voranbringt, die sind schon über die Performance und das Vorgehen frustriert und sind enttäuscht. So, das hatte ich in dieser Klarheit, wie man das so mitgeteilt hat, wie man mir das gesagt hat, hätte ich das so nicht erwartet. Also da sind schon, also sind wenige, die sagen, ja, wir glauben jetzt daran, dass Deutschland schnell wieder vorankommt. Aber die Deutlichkeit, mit der man das so erzählt, das ist schon besonders, hat mich überrascht. Vielleicht mal die Kollegen, die meine Politkollegen in Berlin, die politischen Journalismus machen, haben das vielleicht eher gespürt. Aber wenn man das wirklich aus von CEOs von großen Konzernen hört, die immer nah dran sind, die auch mit dem Kanzler reden und so. Wenn die einem das erzählen, dann ist das schon bemerkenswert. Und da geht man dann aus so einem Gespräch auch raus und sagt, da muss ich jetzt erstmal durchatmen, weil das natürlich auch mit uns irgendwas macht. Diese ganzen, gibt ja, weißt du, diese negativen Nachrichten, wir nehmen sie ja alle mit nach Hause und müssen sie dann erstmal verarbeiten. Also die Klarheit oder die Abstände, in denen solche Lamentos kommen, die wird kürzer.
Wenn wir uns in einem Jahr zum Jahreswechsel sprechen, in welcher Verfassung wird Deutschland dann sein?
Ich hoffe schon in einer besseren. Ich hoffe, dass man da trotzdem jetzt noch sich zusammenrauft in der Bundesregierung, dass man ein paar Punkte macht, die bei den Menschen auch ankommen und die dazu führen, dass da in der Bevölkerung auch wieder bessere Laune entsteht. Momentan, das liegt vielleicht auch am Wetter, ich gucke jetzt hier raus, bin gerade in unserem Sendezentrum in Deutsch, draußen nieselt, es hat 5 Grad, es wird nicht richtig hell heute den ganzen Tag. Das ist natürlich so eine Mischung, wo man sowieso sich am liebsten ins Bett legen würde. Also ich glaube, ich wünsche mir, dass im nächsten Jahr, dass sich da wirklich was tut. Es gibt ja genug Gelegenheiten. Man tauscht sich in Davos aus. Es gibt die Münchner Sicherheitskonferenz über diese geopolitischen Risiken. Die haben wir jetzt ja bislang völlig ausgeblendet. Das ist ja noch ein weiteres Risiko, was da über allem schwebt. Und dann geht es ins Frühjahr, da gibt es dann auch wieder Wirtschaftsveranstaltungen, wo man sich austauscht. Ich bin mal gespannt, ob sich das fängt. Ich glaube schon, weil natürlich schon auch irgendwann diese Infrastrukturausgaben, sie müssen ja ein bisschen Wirkung entfalten. Aber was natürlich auch zu beobachten ist, viele Unternehmen, auch große Unternehmen, streichen Stellen, weil sie einfach sparen müssen. Und da fallen Arbeitsplätze weg, die man in Deutschland so in der Form wahrscheinlich nicht mehr aufbauen wird. Also das einzige Glück ist, oder was ein bisschen drüber hinwegtäuscht, ist ja, dass die dass wir diese Alterspyramide sehen, diesen Altersbauch, der immer, also die Gesellschaft wird ja immer älter und sie wächst aus dem Arbeitsmarkt raus. Und durch diesen Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel, den es gibt, sehen wir das nicht so in den Arbeitslosenstatistiken, wie wir das sehen würden unter normalen Umständen oder Umständen, wie wir sie jahrzehntelang hatten. Also die Zahlen täuschen da ein bisschen, aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass sich das die Stimmung dreht und da bleibe ich dabei. So ein bisschen, glaube ich, können wir da von Amerikanern lernen, die ja wirklich immer sehr überschwänglich optimistisch sind. Also manchmal tut das ganz gut, wenn ich da mit Leuten spreche und die einfach sagen, oh ja, I love it.
Ich fasse zusammen, dein Ausblick für Deutschland ist positiv. Stichwort Glück, das brauchen wir alle. Das wünschen wir vor allen Dingen auch unseren Zuhörern.
Ja, positiv, stimmt. Also da ist aber eher so ein bisschen Wunschdenken auch drin. Aber wir wünschen jetzt erstmal allen ein schönes, ein friedvolles, ein besinnliches Weihnachtsfest.
Merry Christmas und alles Gute für das neue Jahr.
Alles Gute, das war das für heute mit Biz & Beyond. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. Weihnachten, der Jahreswechsel steht vor der Tür. Und wenn es Feedback gibt oder Input, wie wir unseren Podcast noch spannender oder noch relevanter machen können, da freuen wir uns über Feedback. Schreiben Sie uns gerne an auf LinkedIn. Frohe Weihnachten und guten Rutsch.
Bis bald. Ciao.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.